Ja, schön bei euch zu sein. Nochmal, ich bin Thomas, komme aus der Gnadengemeinde und bringe euch auch herzliche Grüße mit aus der Gnadengemeinde. Wunderbar, dass wir verbunden sein dürfen und uns an der Seite wissen, hier in der Großstadt Berlin und gemeinsam dem Herrn an verschiedenen Orten dienen. Vielen Dank für die Einladung. Lasst mich zu Beginn nochmal den Herrn um seine Hilfe bitten, wenn wir auf sein Wort hören. Großer Gott, denn es ist dein heiliges Wort vollkommen und irrtumslos und es ist kraftvoll zu verändern, wirksam zu sein in unseren Herzen. Und wir flehen dich an, dass wir es recht teilen, dass wir es recht verstehen und auslegen. Wir beten, Herr, dass du es Frucht bringen lässt in unseren Herzen, dass wir aufmerksame Hörer sind, die auch bereit sind, Täter des Wortes zu sein. Herr, wirke das bitte in unseren Leben zu deiner Verherrlichung. Amen. Kennst du schon die Geschichte vom Schriftsteller, der mit einem Freund 2 Stunden sich unterhielt und dann sagte er, nun, jetzt haben wir genug über mich geredet, lass uns mal etwas über dich reden. Was denkst du denn von meinem neuen Buch? So sagte auch Benjamin Disraeli, du kannst mit einem Mann stundenlang über ihn selbst reden und er wird dir stundenlang zuhören. Weil wir so gerne über uns selbst reden, über uns selbst nachdenken. Wir leben in einer egoistischen Welt und wir selbst leisten einen gehörigen Beitrag dazu. Wie viel denkst du an dich selbst? Wie viel hast du heute schon an dich selbst gedacht? Wie gut kümmerst du dich um dich selbst? Du weißt genau, wo es zwickt, was alles wehtut, was dich bedrückt. Du weißt, was du gerne hättest, was du dir als nächstes kaufen möchtest. Du hast Pläne für die Zukunft und fragst dich, wie du diese nun am besten umsetzen kannst. Wir drehen uns natürlicherweise viel um uns selbst. Vielleicht fragen wir auch mal andere höflich, wie geht es dir? Und doch sind wir meistens damit beschäftigt, wie geht es eigentlich mir? Der Prediger, und den schauen wir uns heute an, das Buch Prediger im Alten Testament. Der Prediger, der lehrt uns besser leben in so einer egoistischen Welt. Er gibt uns einen neuen Fokus fürs Leben. Er lehrt uns mehr zu fragen, wir als ich. Wie geht es eigentlich uns, statt wie geht es mir? Das Buch Prediger ist ein ganz spezielles Buch in der Bibel. Es konfrontiert uns sehr deutlich mit der Welt, in der wir leben. Es zeigt uns die Welt in all ihrer Nichtigkeit, das heißt in ihrer Vergänglichkeit, wie die Welt verwerflich ist durch die Sünde, wie die Welt vergeblich ist durch die Sünde und wie sie vergeht. Nichts bleibt, nichts kann der Mensch festhalten. Und der Prediger zeigt uns ganz ehrlich diese Welt. Er zeigt uns, wie dunkel sie ist, aber er nimmt uns an der Hand und er hat eine Lampe dabei. Und damit führt er uns durch die dunkle Welt und weist uns einen Weg. Der Prediger, der spricht nicht pessimistisch, wie manche meinen, sondern er spricht realistisch. Er spricht die Dinge an, nennt sie beim Namen, aber nicht, um daran zu verzweifeln. Wir denken, dass Salomo, der König Salomo, der weiseste Mensch, der je auf Erden gelebt hat, dieses Buch geschrieben hat und dass er selbst viele Konsequenzen der Sünde erlebt hat in seinem Leben und unter seinem ganzen Volk. Und dass er geprägt von diesen Erfahrungen als alter Mann doch wieder zurückgekehrt ist zum Herrn und dieses Buch ein Ausdruck ist seiner Buße. Dieses Buch ist voll von Gottesfurcht. Es kommt nicht nur plötzlich ganz am Ende in diesem Schlüsselvers 12, Vers 13, sondern das ganze Buch wird durchzogen vom Gedanken an Gott, den Schöpfer, der alles gibt und der alles kontrolliert. Und so ist es keine pessimistische Perspektive, sondern eine gottesfürchtige Perspektive auf unsere egoistische Welt. Heute schauen wir uns Prediger Kapitel 4 an. Und was ist vorher schon geschehen? Nun, der Prediger hat zu Beginn seine These aufgestellt, alles ist nichtig, und dann beginnt er, sie zu belegen. Mit verschiedenen Beobachtungen aus dem Leben. Er führt uns durch verschiedene Bereiche in Kapitel 1 und 2 und sagt, nichts bringt mir Erfüllung. Ich habe jeden Stein umgedreht. Er zeigt uns am Ende von Kapitel 2, dass alle Menschen sterben müssen. Keine ausgenommen. Und dann Kapitel 3, das haben wir uns schon gemeinsam angeschaut vor einigen Monaten, dieser Wechsel von Gutem und Schlechten, von Schwierigem und Angenehmen, alles hat seine Zeit. Das Thema ist nur, wir können es nicht kontrollieren. Wir kontrollieren diese Welt nicht. Und so endet auch Kapitel 3 mit einem Blick auf Ungerechtigkeit. Und davon können wir ein Lied singen. Christian hat schon davon gesprochen, welche Ungerechtigkeit wir auch gerade in der Welt erleben, womit wir konfrontiert sind. Ja, und an dieser Stelle schließt Kapitel 4 an, unser Predigttext für heute. Wir lesen die Verse 1 bis 16 zusammen aus Prediger 4. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Da steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt, und kein zweiter da ist, um ihm aufzuhelfen. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig, aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Denn aus dem Gefängnis ist er hervorgegangen, um zu herrschen, obschon er im Königreich jenes anderen arm geboren wurde. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, auf der Seite des jungen Mannes, des zweiten, der an die Stelle jenes anderen treten sollte. All das Volk, vor dem er herging, nahm kein Ende. Dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen, denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Deprimierend, oder? Ein Stück weit könnten wir so denken. Der Prediger, er schreibt manchmal doch verwunderlich für uns, verwirrend. Und umso mehr spornt es uns an, tiefer zu graben, gründlich zu arbeiten. Denn wir sind überzeugt, dass alle Schrift Gott gehaucht ist und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift ist nützlich. Und es ist gut, dass wir uns hier mit diesem doch etwas verwirrenden Text beschäftigen. Einiges findest du nur hier in der Bibel, wo dieser weise Mann Salomo über diese Themen spricht. Nun, es ist ein Kapitel mit Beobachtungen. Beobachtungen über unser Leben, über das Leben hier auf Erden unter der Sonne. Er nimmt uns mit wie ein Fremdenführer und immer wieder sagt er, ich sah und ich wandte mich um. Das habe ich entdeckt. Viermal sehen wir hier, ich sah und ich wandte mich um. Es sind vier verschiedene Themen, die er anspricht. Vier Abschnitte. Und dann gibt es eine Zahl, die taucht besonders häufig auf. Hast du sie entdeckt? Die Zahl 2, richtig, sehr gut. Oder auch beide. Ja? 4-mal wird von 2 gesprochen, 4-mal von beide. Als ob das hier ein Muster wäre. 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4. Wir sind ja auch in Prediger Kapitel 4 mit 4 × 4 Versen. Und hier haben wir also 4 Abschnitte. Aber bei aller mathematischen Schönheit ist das ein Text voll thematischer Nichtigkeit, voll Traurigkeit. Es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind, sagt er. Wir sehen eine egoistische Welt, in der jeder zuerst sich selbst liebt. Und doch ist das nicht alles, was er uns zu sagen hat. Zu jeder von diesen 4 Nichtigkeiten, Situationen, die er schildert, gibt er uns auch ein Besser. Jede Nichtigkeit kriegt einen Besser. Nun, nicht falsch verstehen. Er weist uns hier nicht mit diesem Text speziell den Weg zum Heil. Wirkliche Erfüllung, wirkliche Freude finden wir nur bei unserem Herrn. Und das durfte auch Salomo erkennen. Und er sagt, die Summe aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Grundlage, auf der er steht. Aber nun auf dieser Grundlage sagt er, wir leben nun mal alle in dieser Welt. Und wir beobachten Konsequenzen der Sünde. Und die Frage ist nun, wie gehen wir damit um? Und da zeigt er uns 4-mal ein Besser. So solltest du damit umgehen. Das ist besser. So lernen wir also in diesem Text 4 Ratschläge für dein Leben in einer egoistischen Welt. Es sind 4 Ratschläge für dein Leben in einer egoistischen Welt. Und zwar erstens Gottesfurcht in Leid, die Verse 1-3, Gottesfurcht in Leid. Zweitens Genügsamkeit statt Neid, Verse 4-6, Genügsamkeit statt Neid. Drittens Gemeinschaft statt Einsamkeit. Das finden wir in den Versen 7-12. Gemeinschaft statt Einsamkeit. Und viertens, Weisheit statt Sturheit. Ja, und tatsächlich habe ich hier kein G genommen, um nicht zu stur zu sein. Viertens, Weisheit statt Sturheit, Verse 13-16. Das sind die Ratschläge, die wir hier bekommen für dein Leben in einer egoistischen Welt. Lass uns gleich den ersten anschauen, Gottesfurcht in Leid. Vers 1. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Auch in unserer Welt, keine Frage, gibt es Unterdrückung. Warum? Wie ist das möglich? Nun, einige Menschen haben mehr Macht als andere. Und sie können diese nutzen. Sie können sie nutzen auf Kosten der anderen, die sie unterdrücken. Sie machen, was sie wollen, und wer ihnen untergeordnet ist, der muss die Konsequenzen tragen. Wir erleben das, wenn ein Machthaber oder einige Mächtige erklären, wir ziehen in den Krieg. Viele, viele Menschen leiden darunter. Wenn Gruppierungen entscheiden, Terror auszuüben, viele, viele Unterdrückte leiden darunter. Wenn Menschen entscheiden, Kinder zu morden im Mutterleib, dann nur, weil sie die Macht haben, das zu entscheiden und die Kinder kein Mitspracherecht haben. Christen werden verfolgt, weil es einige Mächtige gibt, die unterdrücken, wer nicht das glaubt und nicht so lebt, wie es ihnen gefällt. Ja, so zeigt sich Unterdrückung auch in unserer Welt und schreckliches Leid. Wir könnten viel davon weiterreden. Wir werden jeden Tag damit konfrontiert in den Nachrichten. Und auch wenn es ein Maß gibt, wo wir aufpassen müssen, uns nicht ständig um die schlechten Nachrichten dieser Welt zu drehen, ist es doch auch gut, zuzuhören und hinzuschauen, unsere Augen nicht zu verschließen, sondern diese Tränen der Unterdrückten zu sehen und mitzufühlen. Für sie einzustehen im Gebet oder wie auch immer wir sonst helfen können und gleichzeitig unserem Gott zu danken, wenn er uns gerade solches Leid erspart. Wir müssen den Leiden ins Auge sehen, die diese Welt treffen. Der Prediger sagt weiter, Vers 2, da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Aber besser als beide ist der daran, der noch nicht geboren ist, weil er das böse Treiben, das unter der Sonne geschieht, gar nicht gesehen hat. Nun, das erste besser im Text ist nicht wirklich erstrebenswert, nicht wirklich so praktisch hilfreich. Er sagt hier lieber tot als lebend und sogar lieber nie gelebt haben, als gelebt haben und gestorben zu sein. Nun, wir müssen ihn hier verstehen. Es geht nicht darum, wir haben eh keine Kontrolle darüber, ob wir geboren werden oder nicht, ob wir diese Welt erleben oder nicht. Viele Umstände liegen nicht in unserer Hand. Der Prediger jedoch zeigt uns, wenn du dieses ganze Leid siehst, diese ganze Unterdrückung, es wäre relativ gesehen besser, du hättest es nie erlebt. Und einige Menschen fühlen genau so. König Saul wollte nicht mehr essen. Judas ging hin und erhängte sich. Ja, auch Hiob verzweifelte an seinen Leiden, an seiner Krankheit, wenngleich auch er sich an den Herrn klammerte. Einige Griechen schrieben Anleitungen zum Selbstmord und hielten das Nie-Geboren-Werden für das größte Glück, das ein Mensch haben könnte. Thales von Milet verzichtete angeblich aus Kinderliebe auf die Ehe, um keine weiteren Kinder in diese Welt zu setzen. Aber wir kennen das Denken auch heute. Aber tatsächlich, es würden sicherlich einige geflüchtete, versklavte, gefolterte Menschen sagen, besser, ich wäre nie geboren. Aber weiß der Prediger nichts Besseres, als uns den Tod zu empfehlen? Nein, es ist kein Ratschlag hier, es ist vielmehr eine Beschreibung der Nichtigkeit in der Welt und wie Menschen diese erleben und darin fühlen. Nochmal, wohin uns der Prediger den Blick lenkt, ist, fürchte Gott. Blick auf Gott, sieh dein Leben in all seiner Hässlichkeit, in der ganzen Sünde, die uns betrifft, sie ist in der Perspektive auf Gott gerichtet. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und dieses Thema, das baut er auf in Kapitel 2 und 3 und 5 und 8 und 9. Immer wieder zeigt er uns den Blick auf Gott. Fürchte Gott, sieh alles aus seiner Perspektive. Und wenn wir nun aus Gottes Perspektive auf all die Unterdrückung und das Leid in dieser Welt sehen und auch den Tod, die Realität des Todes, dann müssen wir verstehen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass alles Leid Folge von Sünden ist. Angefangen mit der Sünde, die in die Menschheit gekommen ist durch Adam und dann unsere eigenen Entscheidungen für die Sünde. Es ist Rebellion gegen Gott und deswegen ist der einzige Weg raus aus dem Leid, die einzige Hoffnung, die wir verkünden können, kehre um zu Gott. Blicke auf ihn als den Retter von Sünde. Blicke auf ihn als den Erlöser von jedem Leiden, allen Leiden. Du kannst nicht verhindern, geboren zu werden. Du kannst auch nicht verhindern, als Sünder geboren zu werden. Aber wenn du geboren bist und lebst auf dieser Welt, dann kannst du zu Gott kommen. Dann kannst du verstehen, dass du selbst, wenn du gerade nicht im Krieg kämpfst, dass du selbst ein Sünder bist, der zu allem fähig ist. Ich bin zu allem fähig, wenn nicht Gott Gnade erweisen würde. Und wir müssen verstehen, dass wir selbst gegen Gott rebelliert haben und dass wir selbst Böses in diese Welt bringen und dass wir deshalb Jesus Christus brauchen. Sein Blut an unserer Stelle, ihn als Stellvertreter für unsere Schuld. Deshalb, wenn du noch nicht im Glauben zum Herrn Jesus gekommen bist und Vergebung deiner Sünde erfahren hast, dann ist das die wichtigste Botschaft für dich. Fürchte Gott, komme zu ihm, glaube ihm, dass er der einzige Weg ist, dich zu retten von deiner Sünde und dir Hoffnung zu geben im Leid. Und zwar nicht nur für dieses Leben, sondern weit darüber hinaus in die Ewigkeit. Und wenn du sein Kind bist, dann ist für dich der gleiche Aufruf da, fürchte Gott inmitten des Leides. Vertraue seinem Wort, höre auf sein Wort und gehorche ihm in dem, was er dich lehrt, was er uns als Gutes zeigt, im Gegensatz zu all dem Egoismus und der Bosheit dieser Welt. Und fürchte ihn. Vertraue ihm, dass, auch wenn wir es manchmal nicht sehen und verstehen, er doch alles in der Hand hat. So zeigt uns die Bibel ihn als stets gütig und glaubwürdig und souverän. Das ist der erste Ratschlag für dein Leben in einer egoistischen Welt. Gottesfurcht in Leid. Der zweite, den finden wir ab Vers 4. Genügsamkeit statt Neid. In Vers 4 lesen wir von einer weiteren Beobachtung. Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Thema Wechsel. Es geht nun um Arbeit. Was bringt die Arbeit für dich mit sich, wenn du arbeiten gehst? So wie er es hier beschreibt, Mühe, ja, eine Belastung körperlich, mental, für den einen mehr so, für den anderen mehr so. Aber es ist Mühe für uns alle. Aber dann gibt es auch Gelingen im Geschäft. Wenn man seine Fähigkeiten gut einsetzt, am richtigen Platz ist, gute Arbeit leistet, das wird zu gelingen. Und wenn das in deinem Job geschieht, dann klatschen alle Beifall, oder? Dann freuen sich alle mit dir und sagen, der ist ein guter Mann, das ist eine wunderbare Frau, die haben Gelingen im Geschäft. Nein, oder? Das weckt nur den Neid des einen gegen den anderen. Wenn da der eine Gelingen hat, dann ist der Neid oft nicht weit. Jeder möchte gerne besser sein als der andere. Es gibt Rivalität, Wettbewerb. Wettbewerb treibt unseren Markt an. So entstanden einige der größten Erfindungen dieser Welt, als Westinghouse und Tesla und Edison sich miteinander duellierten im Stromkrieg in den 1880ern. Große Erfindungen kommen hervor durch den Wettbewerb, durch den Neid. Ich will der Beste sein, ich will der Erste sein. Aber es ist nicht nur schön. Wir lesen, wie Salomo selbst in den Sprüchen schreibt, Kapitel 14, Vers 30. Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes, aber Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen. Neid macht wütend, Neid macht körperlich kaputt. David Gibson schreibt dazu, Zitat, diese Welt ist ein Ort, an dem wir oft unerbittlich dem Nächsten über uns nachjagen, indem wir bereitwillig auf den Kopf des Nächsten unter uns treten. Zitat Ende. Oder wie ein altes Sprichwort sagt, jeder Freund kann deine Sorgen und Misserfolge teilen, aber nur ein wahrer Freund kann deine Freuden und Erfolge teilen. Warum ist das so? Nun, selbst wenn wir befreundet sind, selbst wenn wir dem anderen eigentlich Gutes wünschen, ist es doch so, wenn er großen Erfolg hat, dann stehe ich ja schlechter da. Und eigentlich möchte ich ja, dass ich am besten dastehe. Ich wünsche mir ja selbst, erhoben zu sein, und deswegen ist es sogar herausfordernd, wenn unsere Freunde, Menschen, die uns lieb sind, Erfolg haben. Zumindest, wenn wir egoistisch denken und leben. So lass mich dich fragen, was ist es, dass du bei anderen beneidest? Ist es seine Arbeit, vielleicht sein Erfolg, sein Besitz, ihr Geld, ihre Fähigkeiten, ihre Familie, ihr Partner oder seine Gemeinde, seine Gaben? Neid ist nichtig. Neid macht dich kaputt. Gibt es einen besseren Weg, fragen wir wieder. Salomo, kannst du uns einen besseren Weg zeigen? Nun, Vers 5 ist ein Vorschlag. Der Vorschlag ist, Hände falten. Hör auf, dich zu bemühen. Vielleicht nicht so, sondern eher so. Hör auf, dich zu bemühen. Leg die Hände in den Schoß. Sei faul. Ich meine, Es ist eh alles nichtig. Es gibt immer bessere Leute und der Neid macht dich kaputt. Also lass es einfach liegen. Mach dir keine Gedanken darum. Leg die Beine hoch, lass die Arbeit liegen, die Wohnung dreckig. Vielleicht wäre das ein Weg, mit einer neidischen Welt umzugehen. Aber was wird das Ergebnis sein? Nun, wer seine Hände faltet, der verzehrt sein eigenes Fleisch, heißt es in Vers 9. Und Sprüche 6, Vers 10, dort steht, so holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Ja, ohne Arbeit wirst du arm und hungerst und stirbst. Das wäre kein guter Weg, kein guter Ratschlag. Vor allem damals, ich meine, heute haben wir einen üppigen Sozialstaat, aber damals war das noch viel realer. Wenn du nicht arbeitest und die Hände in den Schoß legst, dann geht's nicht gut mit dir aus. Also, nächstes Mal, wenn du keine Lust hast zu joggen, deine Arbeit zu machen, deine Hausaufgaben zu erledigen, dann lies doch mal diesen Vers. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Tor wird so jemand genannt. Also das ist keine gute Lösung, aber Salomo hat tatsächlich noch ein Besser für uns. Vers 6. Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Sollten hier das besser übersetzen als eine Handvoll mit Ruhe, weil es darum geht, auf welche Art und Weise man seine eine Hand füllt. Und das ist auch noch wichtig, es ist eine Hand, die hier gefüllt wird, im Gegensatz zu den beiden, in die man versuchen könnte, so viel wie möglich zu nehmen. Wenn du dir vorstellst, da ist für die Kinder ein Sack voll Süßigkeiten oder für die Größeren ein Sack voll Geld oder so. Und du darfst da einmal reingreifen mit deiner Hand und du darfst einfach alles behalten, was du gut festhalten kannst. Ja, das könnte man machen mit einer Hand. Die kann wahrscheinlich ganz gut zugreifen, passt nicht ganz so viel rein, je nachdem, wie groß eure Hand ist. Aber dann stell dir vor, du könntest mit beiden Händen da reingreifen. Und du würdest wahrscheinlich so richtig tief reingreifen und die Hände irgendwie so stark, wie du nur kannst, zusammenpressen und wieder rausholen. Und dabei würde irgendwie die Hälfte rausrieseln und du würdest verzweifelt versuchen, all das festzuhalten. Nun, du hast am Ende mehr, aber du hast auch einen ganz schönen Kampf und keine Ruhe dabei. Und das ist dieses Bild hier für unser Leben. Ist nicht unser Leben geprägt von Unzufriedenheit, von nicht genug bekommen? Nun, du hast vielleicht deinen Job, du bekommst ein bestimmtes Gehalt und du bist eigentlich auch zufrieden damit, bis du herausfindest, dass dein Kollege für die gleiche Arbeit mehr bekommt. Und dann merkst du, dass sogar jemand anderes in einer anderen Firma noch mal mehr bekommt. Und dann gibt's noch mehr Goodies dazu. Und eigentlich bist du ja so gut in deiner Arbeit wie dein Chef. Und das, was er kann, kannst du schon lange. Du solltest seine Position haben. Und so geht es uns. Wir sind nie zufrieden. Wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Es ist ein endloser Kreislauf, wenn wir auf diese Weise denken. Wir sind gefangen in Unzufriedenheit, belastet von Unzufriedenheit. Wir können nicht genug kriegen. Und das betrifft natürlich nicht nur die Arbeitswelt. Du kannst dich genauso vergleichen mit den Schülern, den anderen Schülern, das nennt man dann wahrscheinlich Klassenkampf, oder mit anderen Hausfrauen, mit anderen Großeltern, mit anderen Gemeindeältesten. Mit allen möglichen Leuten kannst du dich vergleichen und unzufrieden sein, dass du nicht das hast, was sie gerade haben. Der Prediger lehrt uns hier ein Besser. Er sagt, sei bescheiden. Bescheidenheit statt Neid. Nimm gern eine Hand voll. Es ist gut zu überlegen, an welcher Arbeitsstelle du am richtigen Platz bist, wo du auch eine faire Bezahlung bekommst. Du kannst dich auch umschauen, ob es vielleicht eine Veränderung nötig ist. Das ist überhaupt nicht, wogegen wir sprechen sollten. Die Frage ist nur, kennst du es dann, zufrieden zu sein und ruhig zu sein? Oder ist jeder Ort, den du erreichst, jedes Ziel, das du erreichst, verbunden damit, dass du eigentlich wieder auf das Nächste schaust und unzufrieden bist? Dann kommen wir da nicht raus. Und das ist der Gedanke hier, besser eine Hand voll mit Ruhe. Viele scheitern an diesem Punkt. Ja, wir können alle an diesem Punkt scheitern, dass es eben immer ein Mehr gibt. Immer ein Mehr an Karriere, an Geld, an ein schöneres Zuhause, eine gehorsamere Kinder, was auch immer wir uns wünschen können. Es kann immer alles besser sein und wir sind unzufrieden. Nun, es gibt gute Ziele zu verfolgen, aber die Frage ist, ob wir Zufriedenheit kennen, ob wir Ruhe kennen, ob wir das, was wir bekommen, auch wertschätzen können, wahrnehmen können. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir uns selbst belügen, wenn wir immer auf das Morgen schauen, wenn wir immer für morgen arbeiten, wenn wir immer daran denken, was könnte ich morgen alles kriegen, weil wenn du dieses Morgen erreichst, dann gibt es wieder ein Morgen. Und wir werden, wenn wir diesen Stil haben, nie ankommen, nie irgendwo innehalten können, wertschätzen können, zufrieden sein. Und das ist der Gedanke hier. Das sind dann beide Fäuste voll Mühsal, ein Haschen nach Wind. Deswegen sei bescheiden, sei heute zufrieden. Wir brauchen hier Ausgewogenheit. Es ist natürlich richtig, sich gute Ziele zu stecken, hingegeben zu leben, sich einzusetzen. Aber der Gedanke, den er hier betont, der ist genauso wichtig. Und den vergessen wir vielleicht leichter. Dass eben auch eine Gefahr damit verbunden ist, immer mehr zu wollen, immer höhere Ziele zu haben und immer zu denken, ich brauche nur noch das, um zufrieden zu sein. Aber danach brauche ich auch noch das, um zufrieden zu sein. G.K. Chesterton schreibt, Zitat, es gibt zwei Wege, genug zu kriegen. Einer ist mehr und mehr anzusammeln, der andere ist weniger zu begehren. Zitat Ende. Also entweder du kannst immer mehr ansammeln, um zufrieden zu werden, oder du kannst weniger begehren. Stell dir vor, hier sind deine Ansprüche, das, was du unbedingt haben willst. Und wenn du das gerade hast, dann ist so groß deine Unzufriedenheit. Nun, was du tun kannst, ist alles geben, damit du hier hochkommst, damit du alles hast, was du dir erträumst. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Du könntest auch deine Ansprüche, alles, was du haben willst, begehrst, runterbringen auf das, was du hast. Und schon bist du ebenfalls zufrieden. Und genau das ist der Gedanke. Wir können immer mehr wollen und unzufrieden sein, weil wir diesen Maßstab nicht erreichen. Oder wir können überlegen, kann ich nicht eigentlich zufrieden sein mit dem, was Gott mir gerade gibt? Und das herunterbringen. Genügsamkeit statt Neid ist der zweite Ratschlag. Der dritte Ratschlag, den finden wir ab Vers 7. Und der lautet Gemeinschaft statt Einsamkeit. Vers 7 leitet uns wieder in ein neues Thema ein. Und ich wandte mich um und sah Nichtigkeit unter der Sonne. Und wir fragen uns, was siehst du nun für eine Nichtigkeit, lieber Prediger? Er sagt, Vers 8, da steht einer ganz allein. Hat weder Sohn noch Bruder und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Für wen mühe ich mich denn ab und enthalte meiner Seele das Beste vor? Auch das ist nichtig und eine üble Mühe. Auch wenn hier ein neues Thema beginnt, knüpft er doch an das vorige Thema von Arbeit und Geld und Zufriedenheit und Neid an. Er spricht hier davon, dass jemand sich müht und arbeitet ohne Ende, aber er ist allein. Und dann stellt sich die Frage, wozu das alles? Wozu erarbeite ich mir so viel? Was mache ich mit dem Geld, mit dem Besitz, wenn ich doch keinen habe, dem ich davon abgeben kann, keine Nachkommen habe, für die ich es erarbeite? Das ist eine Situation. Nun, es geht hier nicht um eine Bewertung. Wir kennen diesen Mann nicht, diese Person, die hier beschrieben wird. Vielleicht bist auch du allein. Und du hättest gerne Nachkommen, du hättest gerne mehr Gemeinschaft, Familie. Wir kriegen hier nicht eine Lösung für alle Wünsche unseres Lebens, sondern erstmal eine Beschreibung des Ist-Zustands. Und es ist ein Fakt, dass einige Menschen allein sind. So wird uns hier jemand beschrieben. Vielleicht hat er sich Familie gewünscht, aber nun wird einfach beschrieben, er ist allein, er hat niemanden. Und dann wird uns das besser so gleich gezeigt in Vers 9. Es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Zusammenarbeit lohnt sich. Gemeinsam kommt man schneller zum Ziel. Manchmal kann man sogar Synergien nutzen und 1 + 1 = 3. Das kann man gemeinsam bewirken, mehr erreichen. Und es gibt noch mehr. Denn über gemeinsamen Erfolg freut man sich auch gemeinsam. Und die gemeinsame Freude wird gesteigert. Es gibt einen großen Lohn für die Mühe. Und nun zeigt uns Salomo den Wert der Gemeinschaft anhand von drei Beispielen in Vers 10, 11 und 12. Diese drei Beispiele, die beginnen alle auf die gleiche Art und Weise. Wenn du hinschaust, Vers 10, Vers 11 und 12, immer wieder ein Wenn. Leitet immer wieder einen neuen Gedanken, ein neues Beispiel, eine neue Situation ein. Und der kulturelle Hintergrund ist Reisen im antiken Orient. Erstens, Vers 10, denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Stellen uns vor, da ist jemand unterwegs auf einer Reise und er stürzt. Er verletzt sich, er braucht Hilfe, er braucht jemanden, der ihn am Arm nimmt, der ihn stützt. Vielleicht ist er sogar in eine Grube gefallen und er braucht jemanden, der ihn herauszieht. Aber wehe, wenn da keiner ist, der helfen kann. Hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwie eine gefährliche, herausfordernde Aktivität nachgegangen bist, vielleicht beim Klettern, Bergsteigen oder auch Tauchen und du bist allein? Das kann gefährlich werden. Da ist es gut, zu zweit, mindestens zu zweit unterwegs zu sein, um einander aufzuhelfen, wenn es ein Problem gibt. Aber das gilt auch für jeden Lebensbereich. Es ist auch herausfordernd, alleine Kinder großzuziehen oder alleine eine Firma zu leiten. Auch Älteste in der Gemeinde sollten nicht allein sein. Wir brauchen ein Team. Wir müssen einander aufhelfen. Zweites Szenario, Vers 11. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Die Nächte in Israel können kalt werden, gerade auch auf Reisen, wenn man kein Haus hat, keinen Schutz vor dem Wind. Und dann ist es gut, zu zweit zu sein, einander wärmen zu können. Wir kennen das auch, Ehepaare, jetzt wo es wieder kälter wird, Herbst und Winter. Es ist gut, wenn man einander wärmen kann. Drittes Szenario, Vers 12. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Nun sehen wir diese Reisenden, die angegriffen werden. Ja, es könnten Räuber kommen, es könnten Gefahren kommen, wilde Tiere. Es ist gut, wenn man da nicht allein ist. Wenn man nicht nur ein Augenpaar hat, was in eine Richtung schauen kann, nicht nur ein Gehirn, was über Lösungen nachdenkt, sondern wenn da mehrere zusammen sind, sich gegenseitig den Rücken decken. Gut, wenn du angegriffen wirst und nicht allein bist. So sehen wir das bei Paulus immer wieder auf seinen Missionsreisen. Er war im Team unterwegs. Es war gefährlich, durch die Berge Kleinasiens zu reisen. Auch der Mann, der unter die Räuber fällt in Lukas 10, der war allein unterwegs und erlebte einen Angriff und brauchte dann unbedingt Hilfe. Ja, selbst Polizisten, weiß nicht, ob hier jemand Polizist ist, die sind doch zu zweit unterwegs. Und die werden aufgefordert, sofort, wenn sie einer größeren Gefahr begegnen, dass sie Verstärkung anfordern, damit gleich mehrere kommen und unterstützen, weil es ist gefährlich, allein zu sein in den Gefahren dieser Welt. Wir müssen vor diesem Hintergrund auch diese Bezeichnung, die dreifache Schnur, verstehen. Es geht hier um eine Kampfsituation und darum, dass so eine Schnur besonders stabil und reißfest ist. Ich weiß, dieser Vers ist oft bei Hochzeiten gelesen. Ich hoffe, ich habe gerade nicht deinen Trauspruch ruiniert. Aber mal ehrlich, es geht hier nicht um Jesus Christus als den Dritten, der die Ehe zusammenhält. Das ist nicht, wovon Salomo hier spricht in diesem Kontext. Und was wird bei Hochzeiten gelesen? Liest da auch jemand den Kontext von Prediger 4? Siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Naja, da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. Nein, es geht hier um etwas anderes. Und so oder so ist nur der Punkt derselbe. Gemeinschaft ist besser als Einsamkeit. Es ist gut, wenn man zusammen ist, wenn man gemeinsam Gefahren begegnet, wenn man gemeinsam in kalten Nächten ist, wenn man zusammen ist, wenn jemand fällt und stürzt und Hilfe braucht. Gemeinschaft ist besser als Einsamkeit. Der Mensch, der ist ein Beziehungswesen. Warum? Weil Gott uns so gemacht hat, oder? Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Gott hat mehrere Menschen geschaffen. Gott hat nicht nur einen für sich allein auf die Erde gestellt. Und Menschen leiden unter Einsamkeit. Magna Civitas, Magna Solitudo. Große Stadt, große Einsamkeit. Kennen wir das nicht hier in dieser großen Stadt Berlin, wie damals die Römer? Ja, man kann sehr einsam sein. In einer großen Stadt voller Menschen kann man doch sehr einsam sein. Mein Opa war 50 Jahre verheiratet und dann ist seine Frau verstorben und jetzt lebt er schon seit über 20 Jahren alleine. Es ist so, so schwer für ihn, alleine zu sein. Wenn man sich so sehr daran gewöhnt hat, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Einsamkeit kann herausfordernd sein. Und die Bibel zeigt uns, Gemeinschaft ist besser als Einsamkeit. Vielleicht sagst du, gut und schön, ich stimme zu. Es ist aber nun mal nicht so leicht, zum Beispiel einen Partner zu finden, Familie zu haben. Ich wünschte mir das auch. Ich verstehe dich. Es ist nicht leicht. Wir können nicht alles kontrollieren. Der Prediger ist der Erste, der das betont. Und wir müssen immer noch unserem Gott vertrauen, seiner Souveränität, seinen Wegen für uns, selbst wenn er uns gerade nicht das gibt, was wir uns an Gemeinschaft wünschen. Und doch sind wir auch aufgefordert, selbst danach zu streben und danach zu suchen. Ja, es hängt auch von dir ab, wie viel Einsamkeit oder Gemeinschaft du erlebst. Wie sehr du nach dem Wir fragst, statt nach dem Ich. Lasst uns Beziehungen priorisieren. Lasst uns Menschen priorisieren statt Medien. Beziehungen statt Besitz. Lasst uns aneinander denken, aufeinander Acht haben und verstehen, um gute Freundschaften zu haben, musst zuallererst du lernen, ein guter Freund zu sein. Du wirst gute Freundschaften erfahren, wenn du lernst, für andere ein guter Freund zu sein. Und so können wir den Segen von Gemeinschaft statt Einsamkeit erfahren für ein besseres Leben in einer egoistischen Welt. Ein vierter und letzter Ratschlag wird uns gegeben in Vers 13 bis 16. Weisheit statt Sturheit. Und hier ist es eine zusammenhängende Szene in diesen vier Versen. Es geht um zwei Personen. Vers 13, ein armer, aber weiser junger Mann ist besser als ein alter, törichter König, der sich nicht mehr warnen lässt. Wir könnten hier versuchen, irgendwo David oder andere Könige drin zu sehen, aber am besten, wir verstehen es als fiktive Geschichte. Von einfach, genau wie es hier steht, einem armen jungen Mann und einem alten, törichten König. Einerseits ist da der junge, geringe, arme Mann und er ist sogar im Gefängnis. Er hat wirklich nichts zu bieten an dieser Situation. Und andererseits ist da dieser alte, erfahrene, mächtige König. Die Rollen sind klar verteilt. Der König, der muss es besser haben als dieser arme Gefangene. Aber dann passiert etwas Spannendes. Der Arme kommt aus dem Gefängnis, Vers 14, und er wird selbst König. Stattdessen wird der alte König abgesetzt. Und die ganze Menge folgt nun dem neuen König nach. Wie einst König David hat dieser junge Mann die Menge für sich gewonnen. Und sie haben sich abgewendet vom alten König. Wie kann das sein? Wie kann so eine Situation sich ereignen? Das ist eigentlich widersprüchlich. Der arme, gefangene, junge Mann bringt viel weniger mit als dieser mächtige König. Wir wissen heute, haben gerade darüber gesprochen, was Machthaber alles kontrollieren können und wie wenig man ihnen entgegensetzen kann. Und doch hat dieser arme, junge Mann eine Sache voraus. Und das wird uns hier gezeigt als die Weisheit. Weisheit, von der die Weisheitsliteratur, die Salomo und andere schreiben, so deutlich spricht. Weisheit, das ist nicht nur Wissen und Erkenntnis, sondern das ist die Anwendung dieses Wissens aufs Leben. Der König war vielleicht selbst sehr gebildet, er hatte alle möglichen Ratgeber, aber er war töricht. Er wandte Wissen und Erkenntnis nicht mehr aufs Leben an oder gar nicht. Wir sehen es konkret an dem Fakt, dass er sich nicht mehr warnen lässt. Alter schützt vor Torheit nicht, sagen wir. Dieser Mann ließ sich nicht mehr warnen. Er war stur. Unbelehrbarkeit, Sturheit, Stolz ist ein riesiges Problem für uns Menschen. Sprüche 26, Vers 12, da heißt es, siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Aber dass wir uns nicht selbst für weise halten, sonst sind die Konsequenzen ernst. Oder ebenso Jakobus, der von der Weisheit von oben spricht in Kapitel 3, Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Torheit, Sturheit lässt sich nicht sagen, lässt sich nicht mehr warnen und wird die Konsequenzen spüren. Weisheit von oben, göttliche Weisheit, die lässt sich etwas sagen, die ist belehrbar. Und das ist auch so eine entscheidende Sache für unser Leben. Ja, ich frage dich, bist du belehrbar? Kannst du es ertragen, Kritik zu hören? Kannst du der Kritik aufmerksam zuhören und versuchen zu verstehen, was davon wahr und relevant ist, wie du darauf reagieren solltest? Suchst du proaktiv Rat? Fragst du Menschen um Rat, weil du dir bewusst bist, dass du nicht alles schon selbst erkannt und verstanden hast? Dass andere dir eine Hilfe sein können? Oder wenn du dann diesen Rat hörst, bist du bereit, auch Rat anzunehmen, der gegen das geht, was du eigentlich denkst, was du eigentlich vorher gewollt hast? Bist du bereit, auf den Rat zu reagieren? Es ist sehr wichtig für junge Leute, sich belehren zu lassen, auf Weisheit zu hören, fürs Leben ausgerüstet zu werden. Aber dieser Text zeigt uns gleichzeitig, dass es auch für ältere Leute sehr wichtig ist, belehrbar zu sein. Gerade älteren Leuten mit all ihrer Erfahrung kann es schwerfallen, Rat anzunehmen. Noch dazu von jungen Leuten. Ich habe das alles schon gesehen, du brauchst mir nichts mehr sagen. Man kann auch alt und töricht sein, wenn man sich nicht mehr warnen lässt. Weisheit ist besser als Sturheit. Ja, und an dieser Stelle könnte man doch den Text abschließen, aber wir sind ja beim Prediger. Der hat noch einen Vers für uns, Vers 16. Es sieht positiv aus, denn all das Volk, vor dem dieser junge, neue König, vor dem er herging, nahm kein Ende. Wunderbar. Doch dann sagt er, dennoch werden die Nachkommen sich nicht an ihm freuen. Denn auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Ja, der Prediger, der ist ehrlich über alle Nichtigkeit. Er sagt auch hier nicht, schau, dieser junge Mann, dieser weise junge Mann, der ist König geworden und für den ist jetzt alles ideal. Er lebte glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende und alle jubelten ihm zu. Nein, sondern es heißt hier, es kommt eine Zeit, wo selbst dieser neue König wiederum die Nichtigkeit erfahren wird. Er wird nämlich von den Nachkommen von der nächsten Generation nicht mehr bejubelt werden. Die folgen ihm nicht nach. Wir werden im Unklaren gelassen, was der Grund dafür ist. Möglich wäre, dass die neue Generation einfach anders tickt. Sie haben andere Werte, sie wollen andere Dinge, sie stehen nicht mehr zu diesem weisen jungen König. Es könnte aber auch sein, dass er selbst im Laufe der Jahre kein weiser König bleibt, sondern ein alter, törichter König wird, der sich nicht mehr warnen lässt und wiederum das Gleiche erlebt wie sein Vorgänger. Verschiedenes ist möglich, aber das Ergebnis ist immer dasselbe. Alles vergeht, auch die Macht, die schöne Position, dieses gute Ereignis im Leben dieses jungen Königs. Nichtigkeit. Nimm es an, das ist diese Welt. Wir kriegen ein Besser gezeigt in einer nichtigen, egoistischen Welt. Aber wir kriegen keine Erfüllung gezeigt. Wir finden keinen Weg, der uns in sich selbst Erfüllung geben kann. All diese Ratschläge sind gut und hilfreich. Sie sollen nützlich sein für dein Leben. Aber sie werden dir keine Erfüllung bringen. Die findest du nicht abseits von Gott. Die findest du nicht abseits von einer lebendigen Beziehung, einer vertrauensvollen, dankbaren Beziehung zu deinem Gott. So haben wir 4 Ratschläge gesehen für dein Leben in einer egoistischen Welt. Gottesfurcht in Leid. Du kannst nicht verhindern, dass diese Welt böse ist und unterdrückt und hässlich ist, was durch die Sünde passiert. Aber du fürchte Gott. Du blicke auf Gott und vertraue ihm. Gehorche ihm, seinen Wegen. Ja, vielleicht bekommst du Gelegenheiten, Leid zu lindern, und das solltest du unbedingt ergreifen. Aber du wirst diese Welt nicht in Gänze verändern können. Aber du fürchte Gott. Das ist deine Verantwortung. Dann Genügsamkeit statt Neid. Wir leben in einer Ellbogengesellschaft, in der wir gegeneinander kämpfen. Das ist unser natürliches Vorgehen. Aber du lerne zufrieden zu sein. Nicht zu begehren, was jeder andere hat. Lerne dir vernünftige Ziele zu setzen und sie auch mit Hingabe zu verfolgen. Aber klammer dich nicht daran für deine Zufriedenheit, sondern erkenne, dass Gott gibt, dass Gott nimmt, dass er Dinge vorenthält. Und lerne du heute zufrieden zu sein und nicht nur erst übermorgen mit dem, was du vielleicht erreichen könntest. 3. Gemeinschaft statt Einsamkeit. Gott hat dich für Beziehungen gemacht. Gott hat dich nicht als Einzelgänger geschaffen. Egal, was deine Situation gerade ist, du kannst deinen Nächsten sehen und ihn lieben. Und das ist deine Berufung. Und Gott kann auch dein Leben segnen und reich machen durch gute Beziehungen, durch Freundschaften, ja, durch Ehe und Familie, wenn es Gottes Wille ist. Und 4. Weisheit statt Sturheit. Wir neigen dazu, stolz zu sein und es selbst am besten zu wissen. Aber dann ergeht es uns wie dem alten, törichten König. Abgesetzt. Ja, wir werden die Konsequenzen tragen müssen, wenn wir nicht uns belehren lassen, Weisheit annehmen, Kritik annehmen und Dinge prüfen. Der gemeinsame Nenner von allem ist wir statt ich. Ist, ja, in einer egoistischen Welt, wo ich selbst ein Egoist bin, zu lernen, auf den anderen zu sehen und nicht in mir selbst genug zu sein. Das ist übrigens keine Moralpredigt vom Prediger, der dir nur ein bisschen helfen will, dein Leben aufzupolieren. Das ist der Kern des Willens Gottes für uns. Er sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Gottes größter Wille für dein Leben. Dass du nicht dich selbst liebst, sondern Gott und deinen Nächsten. Deshalb, lass uns öfter fragen, wie geht es uns, statt wie geht es mir? Lass uns konkret, ja, überleg du konkret, wen hat Gott dir gerade in dein Leben gestellt? Welche Nöte hat dein Gegenüber? Wie kannst du ein Segen sein? Und wann wirst du aktiv und wirst diese Nöte stillen? Sag nicht nur, ja, ich sollte. Überleg, was werde ich tun? Wann werde ich es tun? Wie werde ich es tun? Das ist Liebe, die ist aktiv. Und wir haben alle Menschen, die Gott uns in unser Leben gestellt hat. Gott ist souverän über jeden Menschen in deinem Leben. Gerade jetzt, deine Beziehung, deine Familie, dein Arbeitsplatz und deine Gemeinde. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir so sehr, dass du uns nicht in dieser Welt irgendwo aufrufst, Erfüllung zu finden. Ja, du nimmst uns diese Illusion, du zeigst uns, dass du allein genug bist. Und so beten wir, dass wir alle das erkennen dürfen, dass jeder hier, jede Frau, jeder Mann, dass wir alle erkennen dürfen, du allein stillst unser Bedürfnis, du allein vergibst unsere Schuld, du allein kannst uns erlösen von dem Beitrag, den wir selbst leisten zu einer egoistischen Welt. Und auch danken wir dir auch, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Licht gibst in der Dunkelheit, dass du uns den Weg weist, was gut und richtig ist und nicht nur was gut ist, sondern auch was Segen bringt, was zu unserem Besten dienen soll, wenn wir nämlich dein Wort befolgen. beten wir, dass wir Liebe untereinander haben, dass wir lernen, auf unseren Nächsten zu sehen, dass wir den Wert von Beziehungen schätzen und dass wir nicht an uns und unser Fortschritt und Geld und Besitz und Errungenschaften, Karriere denken, sondern dass wir nach anderen fragen, so wie es dein Herzschlag ist, dass wir dich lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, damit du geehrt wirst durch unser Leben. Amen.